Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast. Von und mit Peter Fassbender. Führerhunde zum 1. August. Kluge Hunde führen über die Straßen den tastenden Blinden, wittern und suchen und wissen, den richtigen Weg zu finden. Einmal, Blinde, haben euch andere wie eineinhalb Jahre geführt, haben geknurrt und gebellt und lebende Menschen dressiert. Einmal, Blinde, führten euch Wölfe in schmutzige Gräben, legten euch an die Kette und ließen euch Tierfraß geben. Liefen davon, als es wankte, nach blutgem Trunk, tragen sie heute jenseits der Grenze die schwere Verantwortung. Vorsichtig zerrt euer Hund an seinem leitenden Strick, wachsam die Ohren gespitzt und gute Treue im Blick. Blinde, keiner der Führer, aufgeblasen und bunt, steht vor Gott so menschlich und hoch wie euer Hund. Ein Gedicht von Kurt Tucholsky alias Theobald Tiger aus dem Jahr 1921. Damit begrüße ich euch recht herzlich zur Augustausgabe von Peters Literaturküche. Und wir bleiben in dieser Folge auch im Jahr 1921. Vielen geht jetzt sicherlich der Begriff der goldenen Zwanziger durch den Kopf. Das beschreibt aber eher die Zeit nach der Hyperinflation ab 1924 bis zur Weltwirtschaftskrise 1929. 1921 ist geprägt von dem verlorenen Krieg, wie auch das Gedicht eingangs. Allgegenwärtiges Thema in Deutschland sind die Bedingungen des Versailler Vertrages und die in der Londoner Konferenz festgesetzten zu zahlenden Kriegsschäden von 226 Milliarden Goldmark. Zur Durchsetzung der Forderungen wurden neben den bereits besetzten Teilen des Rheinlandes zusätzlich noch Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort okkupiert. Deutsche Waren wurden im Ausland boykottiert, so dass auch keine Erholung der Wirtschaft in Sicht war. Keine goldenen Zeiten, keine goldigen Aussichten in Deutschland. Jahre mit Putschversuchen, Massenstreiks, Aufständen beherrschten die Zeit nach dem Krieg und die Weimarer Republik insgesamt. So ist es kein Wunder, dass die Vergnügungsmöglichkeiten für den Großteil der Bevölkerung eher dürftig waren. In den Großstädten sah das ein wenig anders aus, Kultur-Freizeitangebote waren vorhanden, man musste es sich halt leisten können, was bei den vorhandenen extremen sozialen Gegensätzen nicht die Masse der Leute war. Abwechslung fanden die Menschen in den Lichtspielhäusern, dort war auch für relativ kleines Geld Zerstreuung zu finden. Mit der freiheitlich-demokratischen Verfassung wurde in Deutschland ein freier Raum geschaffen für Kunst und Kultur. Platz für das Bauhaus in Weimar, Platz für die neue Sachlichkeit in der Kunst. Auch die Mode, insbesondere der Frau, wurde alltagstauglicher, bequemer, ohne die Eleganz zu verlieren. Die neuen Freiheiten fanden sich natürlich auch in den Texten der Zeit wieder, wie eben bei dem gehörten Satiriker Kurt Tucholsky. Der Literaturnobelpreis ging 1921 an Anatole France. Aus seiner Feder ist auch die Geschichte, die ich jetzt hier lesen werde. Riquet, der Umzug. Da der Umzugstermin gekommen war, verließ Herr Bergeret mit seiner Schwester das alte, verfallene Haus in der Rue de Seine, um sich in einer modernen Wohnung in der Rue de Vaugiron niederzulassen, denn so hatte Zoé und das Schicksal es beschlossen. Während der langen Umzugsstunden irrte Riquet traurig durch die verödeten Räume, in seinen liebsten Gewohnheiten sei er sich gestört. Unbekannte, schlecht gekleidete, lärmende, grobe Leute schreckten ihn aus seiner Ruhe auf. Sie kamen bis in die Küche und stießen mit den Füßen gegen seinen Breiteller und den Wassernapf. Und immer wieder zogen sie die Teppiche und Stühle unsanft unter seinem armen Hinterteil fort, so dass er schließlich nicht mehr wusste, wo er sich in seinem eigenen Haus niederlassen sollte. Wir wollen zu seiner Ehre sagen, dass er zuerst einigen Widerstand versuchte. Als man den Springbrunnen forttrug, hat er den Feind wütend angebellt. Aber niemand war auf sein Rufen gekommen. Er sah, man ermutigte ihn nicht, im Gegenteil. Es unterlag keinem Zweifel, er war der Geschlagene. Fräulein Zoe hatte kurz gerufen, »Schweig!« und Pauline hatte gesagt, »Riquet, du machst dich ja lächerlich.« Daher verzichtete er darauf, unnütze Warnungen laut werden zu lassen und allein für das allgemeine Wohl zu kämpfen. Er beklagte im Stillen den Ruin des Hauses und suchte vergeblich von Zimmer zu Zimmer nach ein bisschen Ruhe. Wenn die Umzugsleute in die Stube kamen, in die er sich geflüchtet hatte, versteckte er sich vorsichtshalber unter einem Tisch oder einer Kommode, die noch dastanden. Aber das schadete ihm mehr, als dass es ihm nützte, denn alsbald fing das Möbel über ihn an zu wackeln, hob sich, fiel wieder auf ihn zurück und drohte ihn zu erdrücken. Mit stierem Blick und gesträubten Haaren nahm er Reißaus und floh in ein anderes Versteck, wo es ihm nicht besser erging als das erste Mal. Aber diese Unbequemlichkeiten, ja selbst Gefahren, waren nichts im Vergleich mit den Qualen, die sein Herz erlitt. Ihm war das Sittlichkeitsgefühl, wie man sagt, am schwersten verletzt. Die Möbel der Wohnung waren für ihn nicht tote Dinge, sondern lebende, wohlwollende Wesen, gütige Genien, deren Fortgang schweres Unheil verkündigte. Teller, Zuckerdosen, Herd und Töpfe, all die Gottheiten der Küche, Stühle, Teppiche, Kissen, all die Fetische der Wohnräume, seine Laren, seine Hausgötter waren fort. Er glaubte, dass ein so furchtbares Unglück niemals wieder gut zu machen sei. Das erfüllte ihn mit einem so gewaltigen Kummer, wie ihn seine kleine Seele nur zu fassen vermochte. Glücklicherweise aber war sie gleich der menschlichen Seele leicht zu zerstreuen und bereit, alles Übel zu vergessen. Während der langen Abwesenheit der Umzugsleute, da der Besen der alten Angelika den Staub aus den Winkeln kehrte, spürte Riquet den Geruch einer Maus, verfolgte die Spur einer Spinne und seine Gedanken fanden darin eine Zerstreuung. Aber bald verfiel er wieder in seine große Traurigkeit. Als er im Umzugstage sah, dass die Dinge sich immer mehr verschlimmerten, geriet er in Verzweiflung. Ganz besonders schaurig kam ihm vor, dass man die Wäsche in dunkle Kisten packte. Pauline legte ihre Kleider mit froher Hast in einen Koffer und Riquet wandte sich von ihr ab, als begehe sie eine unrechte Handlung. Er kauerte sich in einen Winkel und dachte, das ist das Schlimmste von allem. Sei es nun, dass er glaubte, die Dinge hörten auf zu sein, wenn er sie nicht mehr sehen konnte, sei es, dass er nur einen peinlichen Augenblick vermeiden wollte. Er blickte absichtlich nicht mehr auf die Seite hin, wo Pauline war. Zufällig bemerkte sie beim Hin- und Hergehen Riquets Stellung. Die war kläglich genug, aber Pauline fand sie komisch und fing an zu lachen. Und lachend rief sie, »Komm, Riquet, komm!« Aber er rührte sich nicht und wandte nicht einmal den Kopf. Ihm war in diesem Augenblick nicht danach zumute, seine junge Herrin zu liebkosen, und im geheimen Instinkt, aus einer Art bösen Ahnung heraus, hatte er Furcht, sich dem gähnenden Koffer zu nähern. Mehrere Male rief sie ihn, und als er nicht kam, nahm sie ihn auf den Arm. »O je«, sagte sie, »wie unglücklich ist er! Wie muss man ihn bedauern?« Das sagte sie ironisch, aber Riquet verstand keine Ironie. Er lag teilnahmslos und tot in Paulines Arm und tat, als sähe und höre er nichts. »Riquet, schau mich an!« Dreimal kam die Mahnung, aber dreimal vergebens. Da simulierte Pauline einen heftigen Zorn und mit den Worten »Verschwinde, dummes Tier!« warf sie Riquet in den Koffer und klappte den Deckel zu. Da ihre Tante sie gerade in diesem Augenblick rief, ging sie aus dem Zimmer und ließ Riquet im Koffer. Er war sehr in Sorge und weit davon entfernt zu vermuten, dass er nur aus Spielerei und zum Spaß in den Koffer gesperrt sei. Er bemühte sich, die ohnehin schon recht fatale Situation nicht noch durch seine eigene Unklugheit zu verschlimmern. So verhielt er sich einige Augenblicke ganz regungslos und wagte nicht zu atmen. Dann erschien es ihm nützlich, sein finsteres Gefängnis zu erforschen. Er betastete mit seinen Pfoten die Unterröcke und Hemden, auf die man ihn in so erbärmlicher Weise geworfen hatte, und suchte nach einem Ausgang aus dem verhängnisvollen Ort. Er machte sich schon 2 oder 3 Minuten damit zu schaffen, als Herr Bergeret zum Ausgehen gerüstet ins Zimmer trat und rief, »Komm, Riquet, komm! Wir wollen am Kai spazieren gehen. Dort ist die wahre Ruhmesstätte. Man hat da einen Bahnhof gebaut von geradezu erhabener Mistgestalt und auffallender Hässlichkeit. Die Architektur ist eine verloren gegangene Kunst. Man demoliert das Haus an der Ecke von der Rue de Bac, das so gut aussah. Natürlich wird man dafür irgendeinen hässlichen Neubau hinsetzen, wenn die Architekten doch wenigstens nicht an unserem Quai d'Orsay den barbarischen Stil einführen wollten, von dem sie auf dem Champs-Élysées an der Ecke der Rue de Washington ein so furchtbares Beispiel gegeben haben. Wir wollen am Kai spazieren gehen. Dort ist die wahre Ruhmesstätte. Aber die Architektur ist sehr herabgekommen seit Gabriel und Louis. Wo ist der Hund? Riquet? Riquet! Herr Bergerets Stimme war ein großer Trost für Riquet. Er antwortete, indem er mit seinen Pfoten wie toll gegen die Seitenwände des Weidenkorbes kratzte. »Wo ist der Hund?« fragte Herr Bergeret Pauline, die eben mit einem Stapel voll Wäsche im Arm zurückkam. »Er ist im Koffer, Papa.« »Was? Er steckt im Koffer? Warum denn das?« fragte Herr Bergeret. »Weil er dumm war,« antwortete Pauline. Und Herr Bergeret befreite seinen Freund und Riquet folgte seinem Herrn schwanzwedelnd in den Hausflur. Da fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. Flugs kehrte er um, lief zu Pauline zurück, stemmte sich mit den Vorderpfoten gegen ihre Kleider und erst nachdem er sie zum Zeichen der Anbetung wie toll geküsst hatte, holte er seinen Herrn auf der Treppe ein. Er hatte geglaubt, es an Klugheit und Verehrung habe fehlen zu lassen, wenn er einer Person, die die Macht besaß, ihn in einen tiefen Koffer zu versenken, nicht seine Liebe bezeugt hätte. Auf der Straße bot sich Herrn Bergeret und Riquet das erbärmliche Schauspiel dar, dass ihre Möbel auf dem Trottoir herumstanden. Während die Umzugsleute in der Gaststube an der Ecke ein Glas Bier tranken, spiegelte Fräulein Zoes Schrank die Vorübergehenden wider. Arbeiter, Schüler der Beaux-Arts, junge Mädchen, Kaufleute, Wagen und Karren und die Apotheke mit den farbigen Pokalen und dem Esculapstab. Gegen einen Grenzstein gelehnt, lächelte Großvater Bergeret in seinem Rahmen mit seiner sanften Miene in dem feinen, blassen Gesicht unter den flatternden Haaren. Herr Bergeret betrachtete seinen Vater mit liebevoller Ehrerbietung und setzte ihn vom Grenzstein weg. Er stellte auch den kleinen Nipptisch von Zoe, der aussah, als schäme er sich auf der Straße zu sein, an einen sicheren Ort. Indessen kratzte Riquet mit seinen Pfoten an den Beinkleidern seines Herrn und blickte ihn aus seinen schönen, traurigen Augen an, als wollte er sagen, »Solltest du, der einst so reich und mächtig warst, arm geworden sein? Solltest du machtlos geworden sein, teurer Herr? Du lässt Leute, die in Lumpen gekleidet sind, in dein Wohnzimmer dringen, in dein Schlafzimmer, in dein Speisezimmer, lässt es zu, dass sie über deine Möbel herfallen und sich hinausschleppen. Deinen bequemen Lehnstuhl, in den wir allabend ausruhten und auch manchmal morgens dicht nebeneinander, den haben sie auf die Treppe geschleppt. Ich hörte, wie er unter den rauen Griffen der schlecht gekleideten Leute seufzte. Unser guter, alter Lehnstuhl, der ein großer Fetisch ist und ein gütiger Geist. Du hast dich diesen Eindringlingen nicht widersetzt. Wenn dir keine der Genien bleibt, von denen deine Wohnung voll war, nicht einmal die kleinen Gottheiten, die du jeden Morgen, wenn du aus dem Bette sprangst, an deine Füße zogst und in die ich spielend hineinbiss, wenn du so arm, so elend bist, o Herr, was soll dann aus mir werden?« Gedanken eines Hundes. Erstens. Die Menschen, Tiere und Steine werden immer größer, je mehr man sich ihnen nähert, und sie sind kolossal, wenn sie sich über mir befinden. Ich bleibe hingegen immer gleich groß, wo ich auch sei. Zweitens. Wenn mein Herr mir unter dem Tisch einen Bissen reicht, den er in seinen Mund stecken will, so tut er das, um mich auf die Probe zu stellen und um mich zu strafen, wenn ich der Versuchung unterliege. Denn ich kann nicht glauben, dass er sich meinetwegen beraubt. Drittens. Der Geruch der Hunde ist deliziös. Viertens. Mein Herr hält mich warm, wenn ich hinter ihm in seinem Lehnstuhl liege. Das kommt daher, weil er ein Gott ist. Vor dem Kamin befinden sich Marmorfliesen, die ebenfalls warm sind. Diese Fliesen sind göttlich. Fünftens. Ich spreche, wenn es mir beliebt. Aus dem Munde des Herrn kommen auch Töne, die einen gewissen Sinn haben, aber es ist lange nicht so deutlich zu verstehen wie das, was ich durch den Laut meiner Stimme ausdrücke. In meinem Munde hat alles einen Sinn. Aus dem Munde des Herrn kommen sehr viele überflüssige Geräusche. Es ist schwer, aber notwendig, die Gedanken des Herrn zu erraten. Sechstens. Essen ist gut, gegessen haben ist besser. Denn der Feind, der auf der Lauer liegt, um einem das Futter zu entreißen, ist schlau und flink. Siebtens. Alles vergeht und hat ein Ende, nur ich bleibe. Achtens. Ich befinde mich stets im Mittelpunkt und Menschen, Tiere und Dinge umgeben mich, wohlgesinnt oder feindlich. Neuntens. Im Schlaf sieht man Menschen, Hunde, Häuser, Bäume, angenehme und schreckliche Gestalten. Wenn man erwacht, sind diese Gestalten verschwunden. Zehntens. Betrachtung. Ich liebe meinen Herrn, denn er ist mächtig und schrecklich. Elftens. Eine Tat, für die man geprügelt wird, ist eine schlechte Tat. Eine Tat, für die man Liebkosungen oder Futter empfängt, ist eine gute Tat. Zwölftens. Wenn die Nacht hereinbricht, streichen böse Mächte um das Haus. Ich belle, damit mein Herr aufmerksam wird und sie verjagt. 13. Gebet. O mein Herr, blutiger Gott, ich bete dich an. Schrecklicher sei gepriesen, großmütiger sei gelobt. Ich krieche zu deinen Füßen, ich lecke deine Hände. Du bist gewaltig und schön, wenn du am besetzten Tische große Massen von Fleisch verschlingst. Du bist gewaltig und schön, wenn du vermögen eines winzigen Hölzchens eine Flamme hervorspringen lässt und die Nacht in Tag verwandelst. Behalte mich in deinem Haus und lasse jeden anderen Hund daraus verbannt sein. Und dich, Angelika, Köchin, erhabene, gütige Göttin, dich will ich fürchten und verehren, damit du mir recht viel zu fressen gibst. 14. Ein Hund, der sich der Menschen nicht erbarmt und der die Fetische, die sich in dem Haus seines Herrn befinden, verachtet, führt ein unstetes, elendes Leben. 15. Eines Tages machte eine undichte Wasserkanne, die durch den Salon kam, das gewachste Parkett nass. Ich denke mir, diese unsaubere Wasserkanne hat eine tüchtige Tracht Prügel bekommen. 16. Die Menschen besitzen die göttliche Macht, alle Türen zu öffnen. Ich kann allein nur eine ganz kleine Zahl öffnen. Die Türen sind große Fetische, die uns Hunden ungern gehorchen. 17. Das Leben eines Hundes ist voll Gefahren. Um Unfälle zu vermeiden, muss man stets auf der Hut sein, selbst beim Essen und sogar während des Schlafes. 18. Man weiß nie, ob man es den Menschen recht macht. Man soll sie verehren, ohne zu versuchen, sie verstehen zu wollen. Ihre Weisheit ist geheimnisvoll. 19. Beschwörung. O Furcht, erhabene mütterliche Furcht, heilige, heilsame Furcht. Erfülle mich ganz in dem Augenblick der Gefahr, damit ich vermeide, was mir Schaden bringen kann, auf dass ich mich nicht auf den Feind stürze und meine Unklugheit bereuen muss. 20. Es gibt Wagen, die von Pferden durch die Straße gezogen werden. Sie sind schrecklich. Es gibt aber auch Wagen, die ganz alleine laufen und dabei laut schnaufen. Sie meinen es ebenfalls böse mit uns. Zerlumpte Menschen soll man hassen und solche, die Körbe auf dem Kopf tragen und Fässer vor sich herrollen. Ich kann Kinder nicht leiden, die unter großem Geschrei auf der Straße kriegen und Verstecken spielen. Die Welt ist voll schädlicher, furchtbarer Dinge. Anatole France lebte von 1844 bis 1924. 1896 wurde er Mitglied der Académie Française und seine Bücher wurden 1922 auf den Index der katholischen Kirche gesetzt. Nach diesem Ausflug nach Frankreich geht es jetzt wieder zurück nach Deutschland. Die Weimarer Verfassung beinhaltete zwar bereits die Gleichstellung von Mann und Frau, bis zumindest die vollkommene rechtliche Gleichstellung geregelt wurde, dauerte es in der Bundesrepublik bis weit in die 70er Jahre. Wen wundert es da, dass unsere nächste Autorin hier, Margarete von Sydow, ihr Buch »Ein Büchlein vom Warten« unter dem Pseudonym Franz Rosen veröffentlichte. Sie wurde 1869 in Berlin geboren und starb 1945. Ich möchte aus dem 1921 erschienenen Buch das erste Kapitel lesen. Das Warten. Zu jeder Zeit und an jedem Ort gibt es wartende Menschen. Und im Leben eines einzelnen Menschen gibt es kaum eine Zeit, in der er nicht auf irgendetwas wartet. Vom Briefträger, der eine ersehnte Nachricht bringen soll, bis zur Erfüllung lebensentscheidender Wünsche ist das irdische Dasein ein einziges, großes Warten. Die ganze Stufenleiter menschlicher Empfindungen ist eingepresst in dieses eine kleine Wort. Warten. Warten kann Ungeduld sein und schlechte Laune. Kann Freude sein und Hoffnung, Sehnsucht und Glück. Warten kann sein, ein feierliches Harren im Vorhof des Tempels, bis das der Vorhang in zwei Teile zerreiße und die göttliche Flamme auflodere von den Altären der Erfüllung. Darum sollten wir das Warten nicht als einen lästigen Beitrag zu allen übrigen Unvollkommenheiten unseres Lebens rechnen, sondern es als ein Mittel zur Erziehung der eigenen Persönlichkeit erkennen lernen. Das richtige Warten stärkt und das verkehrte Warten entkräftet. Für den Wartenden steht in gewisser Weise das Leben still, wenigstens auf der Linie, auf der er wartet. Da entsteht, wenigstens äußerlich, ein Stocken allen Fortschritts, eine scheinbare Gleichgültigkeit gegen alles, was außerhalb des Gegenstandes unseres Wartens liegt. Und je nach der Wichtigkeit dieses Gegenstandes für unser Leben nimmt das Warten unsere Seelenkräfte mehr oder weniger in Anspruch, verzehrt sie oder erhöht sie. Es verzehrt sie, wenn nicht aus anderen, tieferen Quellen eine größere Kraft strömt, die das ersetzt, was wir durch das Warten an Kraft verbrauchen. Die Pflanze hält am längsten der Dürre und dem Sonnenbrande stand, deren Wurzeln am tiefsten gehen und aus dem Schoße der Erde die Feuchtigkeit ersetzen, die oben in der Hitze verdunstet. Und wenn das Verhältnis ein richtiges ist, wenn mehr Feuchtigkeit aufgenommen als verbraucht wird, so wird sich die Pflanze umso schöner und kraftvoller entfalten. Wenn die Seele aus der Tiefe einer starken Sittlichkeit und einer festen Selbstzucht Geduld, Ruhe, Freudigkeit und Ergebung schöpft, so wird jedes Warten gleichsam zu einer Übung, an der diese Eigenschaften erstarken und sich einfügen zu leuchtenden Farben in das Bild eines harmonischen, das heißt sich ausgeglichenen, sich selbst beglückenden und der Umwelt wohltuenden Menschenlebens. Wenn aber Ungeduld, Ungestüm, Missmut, Verdrossenheit oder Verzagtheit die Seele des Wartenden füllen, lauter Dinge die Kraft verbrauchen, so wird das Warten zur Qual und Pein, die wiederum an der Kraft des inwendigen Menschen nagen, so dass die innere Kraft gleichsam von zwei Seiten angenagt und je länger das Warten dauert, allmählich aufgefressen wird, so dass, wenn endlich die Erfüllung eintritt, nicht einmal mehr die Kraft zu einer rechtschaffenden Freude übrig blieb, sondern der Mensch nur mit einem erleichternden Aufseufzen die Bürde des Wartens von sich wirft und mit der Erfüllung in den Händen müde am Wege niedersinkt. Ich kann es nicht mehr erwarten, ich kann mich gar nicht mehr so richtig freuen, es hat zu lange gedauert. Wie oft hört man das? Und wie traurig ist das? Erwarten. Was heißt denn das? Erwarten heißt, mit Ruhe und Stärke heranwarten, heranziehen. In demselben Sinne wie ersehnen, erkennen, erschließen. Die kleine Silbe er heißt erkennen, erschließen, Besitz ergreifen in eins. Und was heißt denn das? Es hat zu lange gedauert. Ja, vielleicht hat es deiner Ungeduld, deiner Berechnung, deinem Verstande, deiner Zeiteinteilung, deinen Plänen zu lange gedauert. Aber bei den allermeisten Warten kommt es nicht auf dich alleine an, sondern noch auf andere Menschen und andere Dinge und andere Verhältnisse, für die es vielleicht gerade nötig und gut war, dass es so lange gedauerte. Stell dich nicht immer in den Mittelpunkt deines Wartens. Nimm dich und deine Verhältnisse nicht so ungeheuer wichtig. Du bist nur ein kleiner Teil eines tausendfältigen Ganzes, und das, worauf du wartest, ist vielleicht nur wie eine Masche in einem großen, kunstvollen Gewebe, das ganz in Unordnung geraten würde, wenn der große Weber sie unter deiner Ungeduld willen vorzeitig fallen lassen würde. Es gibt Menschen, die sind nie so ruhevoll, so von innen heraus durchleuchtet, so von einer stillen, feierlichen Kraft getragen als in Zeiten eines langen, großen Wartens. Und wenn man gemeinhin von kleinen Dingen sagt, Vorfreude ist die reinste Freude, so kann das doch viel mehr für die großen Dinge gelten. Denn mit der Erfüllung ist in diesem unvollkommenen Leben doch meist irgendeine kleine Enttäuschung verbunden. Irgendetwas, das wir uns anders gedacht hätten, ist aber unsere Seele am Warten erstarkt. So hat sie auch die Kraft, solche kleinen Enttäuschungen zu verschmerzen, sie auszubrechen, wie man Dornen aus der Rose ausbricht, ehe man ihr zum Schmuck und Freude den Ehrenplatz an der eigenen Brust gibt. Eine Rückwirkung auf unsere Seele geht aber nicht nur davon aus, wie wir warten, sondern auch davon, auf was wir warten. Wir haben es freilich nicht immer in der Hand, auf was wir warten wollen. Meist ist es so, dass uns das Leben und das Schicksal das Ziel zeigt und uns auf den Weg schiebt und die Länge und Beschwerlichkeit des Weges bestimmt. Oder uns auf den Posten stellt und sagt, von da oder dort kommt es. Nun gib Acht, dass du es nicht versäumst. Aber wie und wann es kommt, das sagt uns niemand. Das sollen wir eben erwarten. An uns ist es zu erkennen, zu welchem Warten, zu welchen Erwartungen wir berechtigt sind und für welche es sich lohnt, Seelenkraft zu verausgaben und zu ersetzen. Wenn wir das immer recht bedächten, dann würde unsere Seele von manchen unnützen, törichten und vergeblichen Warten befreit werden. Denn das meiste Warten und die meisten Enttäuschungen bereiten wir uns selbst, indem wir warten auf Dinge, deren Eintreten gar keinen Wert für uns hat, zu deren Besitz oder Genuss wir gar nicht berechtigt sind. Ich denke dabei vor allem an das, was wir fortwährend in Kleinen und im Großen von anderen Menschen erwarten. Dank für die Freundlichkeiten und Wohltaten, Rücksicht auf unsere Eigenart, unsere Wünsche, unsere besonderen Verhältnisse, Hilfe in der Not, Teilnahme im Glück, Anerkennung unserer Verdienste, unserer Vortrefflichkeit, Erfolg unserer Bemühungen um diesen und jenen, Treue und Anhänglichkeit. Von unseren Kindern erwarten wir, dass sie so werden, wie wir sie haben möchten, und von unseren Eltern, dass sie uns so sein werden lassen, was wir sind. Von unseren Untergebenen erwarten wir Gehorsam und von unseren Vorgesetzten, unseren Freunden und Weggenossen Verständnis. Oft haben wir vielleicht ein Recht, eins oder das andere hiervon zu erwarten. Öfter aber beruht dieses Recht nur auf unserer Einbildung oder unserer verblendeten Ich-Sucht. Der Mensch ist am glücklichsten, der von anderen so wenig wie möglich erwartet. So viel wie möglich aber von sich selber. Nicht aus einer geringen Einschätzung der anderen und aus einer umso höheren Einschätzung seiner selbst, sondern weil wir in den seltensten Fällen ein Recht auf den anderen haben, weil der andere nur uns so weit verpflichtet ist, wie wir uns ihm verpflichtet haben Und weil der Mensch von jeher geneigt ist, mehr Pflichten zu fordern, als er selber zu erfüllen bereit ist, geschweige denn erfüllt hat. Von sich selber viel erwarten, das heißt nicht sich einbilden, dass man ein ganz besonderer, wertvoller, fähiger, guter und kluger Mensch sei, der besonders leisten könne, sondern davon durchdrungen sei, dass man die Pflicht habe, seine eigene Persönlichkeit zur größtmöglichen Vollkommenheit zu entwickeln, sich ein Ziel so hoch wie möglich stecken, um den Weg zu diesem Ziele unbeirrt gehen. Und das ist eine harte, schwere Arbeit. Dazu gehört ein geduldiges, tätiges Warten. Je mehr wir dem Nachdenken und Nachleben, was wir von anderen schuldig sind, umso weniger Zeit werden wir haben, darüber nachzudenken und auf das zu warten, was andere uns schuldig sind. Und so kommt es ganz von selber, dass wir, je mehr wir von uns erwarten, umso weniger von dem anderen erwarten. Es ist ganz klar, dass uns auf diese Weise viel Enttäuschungen erspart und viel unverhoffte Freude zuteil werden und dass wir viel unnötiges, kräftezehrendes und launeverderbendes Warten aus unserem Leben ausschalten. Aber, sagst du, es handelt sich doch nicht immer um große Dinge, um schicksalsbestimmendes, herzergreifendes Warten. Das ganze Leben ist so voll von kleinem, harmlosen, unwichtigen und in all seiner Kleinheit doch wichtigen, die Stimmung und das alltägliche Leben und Wohlsein beeinflussenden Wartens. Auf dieses kleine Warten kann man unmöglich so große Gesichtspunkte und so wichtige Fragen anwenden. Nun, so wahr es ist, dass auch dieses kleine Warten Einfluss hat auf deine Stimmung und dein alltägliches Leben, also auch auf dein alltägliches Glück und folglich auf deine Persönlichkeit, so wichtig ist es, auch dieses kleine Warten nach großen Gesichtspunkten zu regeln. Und weiter, wie der Mensch im Kleinen wartet, so wird er auch im Großen warten. Und wenn er sich nicht im Kleinen zum rechten Warten erzieht, so wird er auch das rechte Warten auf große Dinge nicht lernen. Je mehr man nachdenkt, umso mehr wird man erkennen, dass das ganze Leben nur ein Warten ist. Ein Warten auf die kleinen Dinge des Alltags, ein Warten auf die großen Verheißungen des Lebens, ein Warten auf Glück und ein Warten auf Leid, ein Warten auf törichte, unverständige Dinge, ein Warten auf das, was man mein gutes Recht nennt, letzten Endes ein Warten auf den Tod, der allem Warten ein Ende setzt und nur dem, der recht zu warten gelernt hat, die große Erfüllung bringt. So viel von Margarete von Sydow alias Franz Rosen. Vom Thema Warten sind wohl alle betroffen bzw. schon betroffen gewesen und der jeweilige Mensch sieht sich da schnell im Mittelpunkt des Geschehens, was vielleicht seine Rolle in der Welt etwas überzeichnet. Man muss sich ja nicht vollends mit der Meinung der Autorin gemein machen. Für mich persönlich gibt der Text aber Anregungen zum Nachdenken und das schadet selten. Jedenfalls sehe ich das so. Jetzt machen wir einen Abstecher nach Wien zu dem Autor Karl Kraus. Er wurde zwar in Nordböhmen, heute Tschechien, geboren, seine Familie zieht aber nach Wien um. Karl Kraus war da circa 3 Jahre alt. Sein Text beschäftigt sich mit der Wissenschaft, die ja im 20. Jahrhundert sehr an Fahrt aufnahm in vielen Sparten. Hören wir also jetzt, was Karl Kraus zu einem bestimmten Thema sagt. Alle Gebildeten begreifen. In den Tagen, da das Publikum die größten Schwierigkeiten hatte, das Prinzip der Entpragmatisierung im Postdienst zu verstehen, wurde es zugleich in die Einsteinsche Relativitätstheorie eingeführt. Herr Felix Salten, der bisher nur berufen wurde, wenn es galt, bei besonderen Gelegenheiten einen Einblick in die Geheimnisse des spanischen Zeremoniells zu eröffnen und den Weltkrieg, der zu dessen Erhaltung unternommen wurde, mit der Devise »Es muss sein« beglaubigt hatte, war ausersehen, an der Spitze des Blattes Einsteins Gegenwart zu verklären. Dass ihm dies ebenso gelingen würde wie die Schildung einer Wachparade, konnte vorweg keinen Zweifel unterliegen. Nur dass freilich, um an die Persönlichkeit Einsteins nur halbwegs die Begeisterung wie an die Wilhelm II. Zu wenden, ein Übergang notwendig ist. Denken wir an die Berühmtheiten der letzten Jahre, dann zieht ein armseliger Reigen, halb verbrecherisch, halb toll an unserer Erinnerung vorüber. Menschen, die vom Zufall ihrer Geburt oder vom augenblicklichen Vorrang ihres Handwerkes oder durch die Konjunktur des Zusammenbruchs emporgehoben waren und Macht über unser Leben bekommen hatten. Wie Anders Einstein, ein Mann, dem zur Vollkommenheit nur eins fehlt, dass der Kaiser Franz Joseph sein Wirken nicht erlebt hat, zu dessen 80. Geburtstag Salten die Worte fand. Darwin und Haeckel und Richard Wagner und Ibsen und Brückner und Edison und Marconi, Feuerbach und Nietzsche, Marx und LaSalle. Diese ganze bunte Fülle, dieses unermessliche Gedränge von gestaltenden Geistern, Schöpfern, von Eroberern der Erde, all dies zog an ihm vorbei. Ob er es nun bemerkt hat oder nicht, ob er es als ein Erlebnis zu nennen weiß oder nicht, ob er es schätzt oder verachtet und überhaupt auseinanderhält, er hat auf seinem Throne dennoch von all dem eigenen Hauch verspürt, hat die Welt sich verändern, sich entwickeln sehen und ist von dieser Entwicklung in seinem eigenen Wesen angerührt und gefärbt worden. Was hätten wir von Franz Josef, dem so früh dahingegangenen, zu erwarten gehabt, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, auch noch die Relativitätstheorie auf sich wirken zu lassen, während aber seine Persönlichkeit von allen wissenschaftlichen und künstlerischen Errungenschaften angezogen war, während er in seinem Wesen von ihnen angerührt und gefärbt wurde, konnte dem mit ihm Schulter an Schulter kämpfenden Wilhelm II. Zwar gleichfalls von Salten nachgesagt werden, dass seine Epoche von ihm gestempelt und ihm gefärbt wurde, eben deshalb aber war auch der Eindruck, den Salten auf dem Penzinger Bahnhof von ihm empfing, von seiner echten tiefen Menschlichkeit, die, wenn man von den 10 Millionen Toten absieht, Lebensfrische und Daseinsfreude rings um sich her verbreitende, der elektrisierenden Wirkung, die von ihm ausging, ein unvergesslicher. Auch schon von Berlin her, wo Salten ihn einst umdröhnt von einzelnen Schritt der Gardefüsiliere beobachtet hatte, als er wie aus einer großen Tradition hervorgeritten kam. Was nun Einstein betrifft, der von Salten mehr in das Gedränge der Geister gewiesen wird, das an den Herrschenden vorbei zu defilieren hat, und zwar unmittelbar angeschlossen an Kopernikus und Galilei, Kepler und Newton, so kann Salten den Leser der neuen freien Presse nur folgende Aufschlüsse geben. Im Gang der Gestirne waren Unregelmäßigkeiten beobachtet worden, Unerklärlichkeiten waren festgestellt, für deren Bewältigung keine bekannte Methode der Mechanik mehr genügte. Probleme ergaben sich im Kreislauf der Sterne ebenso wie in der Bewegung der letzten aller direkten Wahrnehmbarkeit entrückten Atombestandteile der Körperwelt. Um diese Probleme genau auseinanderzusetzen, müsste ich ein Gelehrter auf dem Gebiet der Physik sein, die mir fremd ist. Ich müsste Einsteins Theorie und all ihre Folgen so genau und gründlich verstehen, wie ich sie nur ungenau und nur im losen Umriss ahne. Aber alle Gebildeten begreifen mit mir, und ich begreife es mit ihnen ohne viel Mühe, dass die Bogendifferenz, die geringe Bogendifferenz von 45 Bogensekunden, um welche die Drehung der Merkurbahn im Sinne der Bahnbewegungen von ihrem astronomisch errechneten Wert abwich, eine Beunruhigung der Wissenschaft sein musste. Je mehr und stärker sein musste, je hartnäckiger sich diese Differenz allen Aufklärungen entzog. Es muss uns Außenstehenden, denen der Zugang zur höheren Mathematik verschlossen ist, auch die Tatsache genügen, dass sich die neuen Berechnungen, die aufgrund des Einsteinschens Prinzips angestellt wurden, jene Differenz beseitigten, alles unregelmäßig und alle Unklärbarkeiten zum Schwinden brachten, womit diese Theorie Einsteins als die allein gültige erwiesen war. Die Auslegung, die von den Berechnungen Knierims abweicht, zeigt die Relativitätstheorie als das beherrschende Prinzip für die Einstellung der Feuilletonisten auf die Welt. Alle Gebildeten begreifen mit ihm. Die Drehung der Merkurbahn, unmittelbar vor einer Verwaltungsratssitzung, hat sie beunruhigt. Seit aber im Sonnenspektrum die Farbe Stagelgrün entdeckt wurde, ist alles wieder in Ordnung. Das war Karl Kraus, geboren 1894, gestorben 1936 in Wien. Er ist mit Vertretern der Gruppe Jung Wien, unter anderem Arthur Schnitzler und Togo von Hofmannsthal, befreundet und gehört somit zur literarischen Moderne. Er ist Mitbegründer der Zeitschrift Die Fackel, 1899, an der in den folgenden Jahren verschiedene Künstler und Schriftsteller wie Detlef von Lilienkron und Else Lasker-Schöler mitarbeiteten. Damit ist unsere kleine literarische Reise durch das Jahr 1921 fast beendet. Vielleicht habe ich ja Lust machen können, die Literatur der 20er Jahre weiter zu erkunden, zumal es da noch viel zu entdecken gibt, was jetzt hier in der halben Stunde natürlich nicht geleistet werden kann. Gesellschaften und Staaten im Umbruch erzeugen sicher Chaos und Verwerfungen, aber damit auch enorme Vielfalt. Das Alte ist noch da, Neues kommt dazu und die Wanderer zwischen den Welten überführen, verbinden und entwickeln weiter. Es dürfte für jede und jeden etwas Passendes zu finden sein. Ich will jetzt nochmal Kurt Tucholsky zu Wort kommen lassen, damit schließt sich der kleine literarische Kreis dieser Folge. Meeting. Das ist nun so. Je freier und je nackter, je mehr enthüllt das Herz sich, offen liegt beim Boxen und beim Lieben der Charakter des Partners, der die Schüllnuss besiegt. Die Trainer schreien Zeit, ihr streckt die Hände, ihr seid ein Knäuel, ein Wille, ein Duett. Die strengen Regeln treiben's bis zum Ende. Bei Boxen, liebe Frau, und auch im Bett. Wie schön zu kämpfen und sich zu umfassen, da noch ein Druck und da ein Untergriff, und dann betäubt sich leise treiben lassen, Der Richter gibt den ersten Pausenpfiff. Der nächste Gang, so gib du, gib dein Letztes. Ich fühle lebensnah, glatte Haut. Aus Tiefen springt dein Herzblut und dein Letztes. Mich weich, wie bist du mir vertraut. Wo bist du, Welt? Die Erde soll versinken, es hüllt der Kampf uns tief bewusstlos ein, und meine trockenen Lippen wollen trinken. Ich hasse dich, doch du musst bei mir sein. Die Gruppe löst sich und die Trainer wettern, der Richter winkt, das Publikum kann gehen, und morgen steht's in allen großen Blättern, Jolante Tiger, Ausgang 10:10. Liebe Literaturfreundinnen und Freunde, das war's für den August. Literatur von vor 100 Jahren, am Beginn der damaligen 20er Jahre. Manche Menschen ziehen Vergleiche zu den 20ern, in denen wir uns jetzt befinden, aber die heutige Situation ist doch grundsätzlich eine andere und die neuen Zeiten und die neuen Probleme brauchen neue Lösungen und keinen Rückschritt zu den vermeintlichen guten alten Zeiten. Weil gut, schön und golden war es nie für die Masse der Menschen. Ich wünsche euch allen gute und schöne Momente, genießt den Sommer, dann bis zum nächsten Mal bei Peters Literaturküche, euer Peter Fassbinder.